Ich sehe, der Raum ist voll und ich habe vorhin rausgeschaut, unser Parkplatz ist so voll wie schon lange nicht mehr. Ist schön, dass ihr alle gekommen seid. Und wir haben ja das Motto, der Wettlauf deines Lebens, hier bei den Jugendbibeltagen. Und ich weiß nicht, ob jemand von euch schon gesehen hat, was unser letztes Thema sein wird im Stundenplan. Und zwar ist die letzte Unterrichtseinheit, die Siegeskrone, ein Blick auf die Belohnung. Warum? Der Wettlauf deines Lebens soll mit der Siegeskrone enden. Das ist unser Wunsch gewesen bei der Vorbereitung, als wir uns mit den Brüdern ausgetauscht haben, welche Themen wir wählen, welche Schwerpunkte wir wählen. Und unser Wunsch ist, das gilt für uns natürlich persönlich, aber auch für jeden, der hier ist, dass ihr einen Lauf habt, der von Sieg gekennzeichnet ist. Ja? Einen siegreichen Lauf. Doch unser Lebenslauf, unser Wettlauf, der kann ganz unterschiedliche Passagen haben. Und der ist auch ganz unterschiedlich. Und wir hatten gestern Nachmittag gehört, es gibt auf diesem Weg Stolperfallen. Es gibt Dinge, die uns abbringen können, davon dem Ziel der Siegeskrone entgegenzulaufen. Also die versteckten Fallen hatten wir gestern Nachmittag. Und unser Lebensweg ist manchmal auch etwas rau, etwas steil, manchmal gefährlich. Und wir können uns auf unserem Lebensweg, wie beim Sport, auch verletzen. Und wenn wir uns, und in diesen Tagen haben wir als Basis gewählt den Text aus 1. Korinther 9, wo es ja um diesen Sportler geht. Und wenn wir uns zu Beginn etwas daran orientieren, habe ich so gedacht, für manchen Sportler, für manchen Profisportler hat eine Verletzung das Karriereende oder einen massiven Karriereknick bedeutet, wenn man sich von einer Verletzung nicht mehr erholt hat. Mir sind da zwei Namen eingefallen, beziehungsweise der zweite ist mir nicht eingefallen, weil ich kein Basketballspieler und auch kein Basketballspielverfolger bin. Und zwar ein sogenannter Derrick Rose. Ich kenne nicht, habe nicht verfolgt, aber ich habe mal kurz gegoogelt, wer das ist. Er war auf dem Weg, eine Karriere zu machen, die Karriere von Michael Jordan, so habe ich es gehört, in den Schatten stellen könnte. Und Michael Jordan, das ist so für mich schon noch ein bisschen ein Begriff. Ich glaube Chicago Bulls, bin mir nicht ganz so sicher. Okay, es nicken einige. Das heißt, seine Laufbahn hat da einen Knick erfahren. Wegen einer Knieverletzung ist es nicht mehr weitergegangen. Er hat zwar, glaube ich, noch gespielt, habe ich gelesen, aber es ging halt nicht mehr so richtig siegreich, nicht mehr so erfolgreich weiter. Ein zweites Beispiel, Sebastian Deisler. Ich weiß nicht, ob das eurer Generation was sagt, meiner Generation sagt dieser Name was. Und zwar war das ein großer Hoffnungsträger, gerade im Hinblick auf die WM 2006, hat man gehofft, Sebastian Deisler, der wird hier Deutschland zum Sieg führen. Und auch er musste seine Karriere mit 27 Jahren beenden, aufgrund Depressionen und auch einer Knieverletzung. Und wir sehen an diesen Bildern, dass es wichtig ist, um erfolgreiche Karriere zu machen als Sportler oder um einen siegreichen Lauf zu vollführen, dass man sich von Verletzungen erholt und dass man Verletzungen überwindet. Weil sonst geht es halt irgendwie nicht weiter. Gerade mit so einer Knieverletzung ist es schwierig, an einem Wettkampf erfolgreich teilzunehmen. Und ich glaube, dieses Bild können wir sehr gut übertragen auf unser persönliches und auch auf unser geistliches Leben. Auch für unser persönliches und geistliches Leben ist die Art und Weise, wie wir mit Verletzungen umgehen, von großer Bedeutung. Und machen wir uns nichts vor. Eine verletzungsfreie Welt ist eine Illusion. Und mit Sicherheit hat der ein oder andere von euch es schon erlebt. Vielleicht weiß der ein oder andere, wovon ich spreche. Und ich habe in der Vorbereitung zu jemand gesagt, es gibt einfachere Themen. Ich habe mich selber auch ein bisschen über mich geärgert, dieses Thema gewählt zu haben. Weil ich, muss ich sagen, als Betroffener zu euch spreche. Und zwar aus zwei Perspektiven. Ich habe Verletzungen erlebt und ich muss leider gestehen, das ich auch verletzt habe, wo man taktlos war und wo man sich im Nachgang sagen musste, wie konnte ich nur? Und ich bin fast schon da, ich glaube, dass viele von euch auch erlebt haben, und wenn man Verletzungen erlebt, dann gibt es ja jemanden, der verletzt. Und der eine oder andere von euch hat vielleicht auch durch ein ungeschicktes Wort, wir gehen nachher auf ein paar Themen konkreter darauf ein, entsprechend seine Mitmenschen verletzt. Und ich beobachte auch unter Christen, dass es eine unglaubliche Not ist, wenn man an diesen Verletzungen hängen bleibt, wenn man nicht drüber hinwegkommt. Gehen wir auch nachher später noch ganz kurz darauf ein. Deswegen ist der Umgang mit Verletzungen für einen siegreichen Lauf sehr wichtig und sehr entscheidend. Und da müssen wir uns nichts irgendwie ausdenken oder irgendwelche Wissenschaftler zu Rate ziehen. Wir werden uns heute mit einem Vers beschäftigen aus Matthäus 18, den Jesus gesagt hat. Und ich finde, das ist ein Vers, der für uns ein Leitfaden ist, wenn es unter Menschen menschelt. Und dieser Vers steht in einem Zusammenhang. Wir werden nur diesen einen Vers heute im Schwerpunkt anschauen, weil dieser Vers ist der erste Schritt in einem Klärungsprozess, wenn Dinge schief gelaufen sind und wenn die Beziehungen zwischen Menschen gestört wurden. Diesen Vers findet ihr in Matthäus Kapitel 18, Vers 15. Und ich möchte ihn zu Beginn lesen. Hier an der Wand haben wir aus der Schlachterübersetzung. Ich lese hier zu Beginn nochmal die Luther 1912. Und zwar steht hier: Sündigt aber dein Bruder an dir, so gehe hin und strafe ihn zwischen dir und ihm allein. Hört er dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Oder wie es hier heißt: Wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Und ich habe diesen Vers in vier Abschnitte eingeteilt, die wir uns jetzt etwas genauer anschauen. Und die vier Punkte sind: Der erste Punkt ist Vorsicht, Verletzungsgefahr. Das geht aus diesem Vers, finde ich, sehr klar und sehr deutlich hervor. Der zweite Punkt ist, dieser Vers spricht darüber, wenn ich verletzt wurde, was ich machen kann, wo Jesus sagt. Gleichzeitig aber auch sagt uns dieser Vers, wenn ich verletzt habe, da gibt uns Jesus und zeigt uns Jesus einen Weg auf. Und wie aus Not letztendlich doch noch Gewinn werden kann. Der vierte und letzte Punkt. Kommen wir zum ersten Punkt. Vorsicht, Verletzungsgefahr. Hier sagt Jesus, wenn dein Bruder an dir gesündigt hat. Wenn. Es kann vorkommen, sagt Jesus, wo er hier zu denen, die um ihn sind, spricht. Und interessant ist, es heißt hier, wenn dein Bruder. Das heißt, es kann jemand sein, der dir irgendwie nahe ist, der mit dir lebt, Familie, Freundeskreis, Gemeinde, wenn der an dir sündigt, wenn der durch ein Fehlverhalten dich verletzt. Das kann vorkommen. Und ich möchte in zwei Punkte diesen Punkt nochmal gliedern, und zwar einmal, wodurch geschehen Verletzungen und was ist die Ursache für Verletzungen. Der erste Punkt, Verletzung durch. Und es gibt mit Sicherheit ganz viele Dinge, die man hier aufführen könnte. Ich habe es auf drei beschränkt. Ich habe es genannt Herz, Mund und Hand. Gehen wir gleich drauf, als erstes auf das Herz. Und der erste Punkt, den ich hier aufführe, ist das Thema Verachtung. Verachtung sieht man nicht unbedingt, aber man spürt sie, wenn einer jemandem die kalte Schulter zeigt. Habt ihr vielleicht auch schon mal gemacht. Wenn man jemanden nicht mag, wenn irgendwie im Herzen was aufkommt, dann zeigt man jemandem die kalte Schulter und verletzt somit und hat es vielleicht auch schon erlebt. Und Verachtung, das beginnt ja in unserem Kopf, in unserem Herzen. Und mir ist da ein Vers, den hatte ich vor einigen Wochen auch bei uns in der Jugend geteilt, weil ihn mir persönlich sehr wichtig ist und er immer wieder auch im Alltag zu mir spricht. Zacharia Kapitel 7, Vers 10, wo Gott durch den Propheten spricht, was heißt, also sprach der Herr Zebaoth, Vers 9, und ich möchte nur auf einen Aspekt hier eingehen, wo es heißt, in Vers 10, was man tun soll, und dann heißt es, und denke keiner wieder seinen Bruder etwas Arges in seinem Herzen. Ein ganz klarer Appell, den Gott durch den Propheten ausspricht, dass keiner gegen den Bruder im Herzen etwas Schlechtes denken soll. Weil wir denken, naja, die Gedanken sind frei. Jesus zeigt uns in Matthäus 5, Vers 28 sehr klar und sehr deutlich, dass wir eine Verantwortung für unsere Gedanken haben. Das, was uns durch den Kopf geht, auch dieser bekannte Vers, wo Jesus sagt, wer eine Frau ansieht, ihr zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen, sagt Jesus. Und deswegen, wir haben eine Verantwortung für unsere Gedanken und wir sind als Christen aufgefordert, unser Denken zu ändern. Wenn wir merken, es sind Dinge da, mir gehen Dinge durch den Kopf, die nicht richtig sind. Sind es böse, sind es unreine Gedanken? Wir haben eine Verantwortung dafür. Und es heißt in Römer 12, Vers 2, verändert euch. Jetzt nicht, dass ich es falsch zitiere. Verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Unsere Gedankenwelt braucht Veränderung. Weil wir können auch hier durch die Gedanken, die wir haben, durch das, was in unserem Herzen ist und was in der Folge dessen zum Ausdruck kommt, Menschen verletzen. Und ein abgeneigtes Herz bildet oft die Basis für weitere und für schwerere Verletzungen. Nicht umsonst heißt es in Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles andere bewahre dein Herz, denn daraus geht das Leben. Also, das sieht man nicht. Aber wir selbst wissen, wie unsere Gedanken unserem Nächsten gegenüber sind und daraus können Verletzungen entstehen. Und vielleicht noch da, es fällt mir gerade ein, Gott sieht ja nicht nur das, was vor Augen ist, Gott sieht in unser Herz. Das muss uns nicht Angst machen, aber irgendwo doch auch anspornen und damit dürfen wir auch zu Gott gehen. Wir kommen nachher noch drauf. Der zweite Punkt ist, mit dem Mund können wir verletzen. Wenn jemand wie ich vielleicht auch mal ein bisschen schärfer spricht, dann muss ich ehrlich sagen, musste ich schon das eine oder andere Mal zurückrudern und sagen, ich hätte es im Nachgang nicht ein zweites Mal so gesagt. Und da gibt es ganz unterschiedliche Dinge, wodurch Verletzungen entstehen. Der eine Punkt ist Verleumdung. Und das passiert so schnell. Ich habe das vor einigen Jahren, wo es mir ganz bewusst wurde, habe ich es auf der Arbeit erlebt. Ich muss sagen, ich habe es leider nicht nur auf der Arbeit erlebt. Verleumdung, wo man mitbekommt, dass hinter einem Rücken schlecht über einen gesprochen wird. Aber vielleicht so ein kleines Zeugnis vielleicht, das zeigt, dass dieser Vers funktioniert. Es war, das ist jetzt ein paar Jahre zurück, wahrscheinlich so 4 Jahre zurück, gab es bei uns auf der Arbeit eine Umstellung und die Karten wurden neu gemischt, wenn man so will, und die Stellvertreterposition vom Chef war frei. Und es war irgendwie klar, dass ein Kollege und ich da eigentlich im Rennen sind. Und natürlich nimmt man quasi diese Zusatzaufgabe gerne an. Und ich habe gemerkt, es war kein Glaubensbruder, aber ein Namensbruder. Ich habe gemerkt, wie er die Stelle möchte und wie er anfängt, gegen mich zu arbeiten. Und das spürt man, kennt ihr vielleicht. Und ich habe dieses Empfinden gehabt und eine Zeit lang ging das und irgendwann mal habe ich gesagt, hey, können wir mal einen Kaffee trinken gehen. Und wir saßen zusammen in der Kaffeeküche und ich habe ihn direkt darauf angesprochen. Es war ihm vielleicht im ersten Moment etwas unangenehm, aber letztendlich hat sich das Gespräch doch ganz gut gewendet und ich habe gespürt im Nachgang, wir sind gut auseinandergegangen und ich habe gespürt im Nachgang, dass er mit den Kollegen, über die er vorher über mich hergezogen ist, mit ihnen auch gesprochen hat. Und irgendwie, ich glaube, es war nicht verkehrt und ich sage das hier als Zeugnis, weil dieser Vers funktioniert. Ja, wir sprechen nachher darüber, geh hin. Und ich muss sagen, ja, das war irgendwie so gut, wenn wir uns da von Gottes Wort leiten lassen. Es hat unsere Beziehung, wir sind wieder gut miteinander klargekommen. Er hat die Stellvertreterrolle bekommen, aber ich muss heute rückblickend sagen, das hat mir jetzt keinen Abbruch getan. Wir sollten nicht anfangen, mit den gleichen Waffen zu kämpfen, mit denen die Welt kämpft. Und es gibt auch hier für uns auch einen sehr, sehr wichtigen Vers. Ich finde, Psalm 15 ist hier ein sehr, sehr wichtiges Kapitel, was uns sehr deutlich auch zeigt, wer vor Gott bleibt und wer halt auch nicht. Psalm 15 ist ja überschrieben mit Wer bleibt vor Gott? Ich möchte gar nicht auf alles eingehen, sondern nur einen Vers, Vers 3. Dieses Kapitel beginnt, Herr, wer wird bleiben in deiner Hütte und bleiben auf deinem heiligen Berge? Und dann heißt es, wer mit seiner Zunge nicht verleumdet und seinem Nächsten kein Arges tut und seine Nächste nicht schmäht. Ganz klar sagt Gott, wer vor ihm bleiben wird, wer nicht verleumdet. Und Verfehlungen mit unserer Zunge, die sind so reichhaltig da. Der nächste Punkt, Klatsch, Tratsch oder auch Lästern. Und vor einigen Tagen so eine kleine Broschüre bekommen, ich glaube, die musste ich bekommen, von einem Missionswerk, dem ich verbunden bin. Und ich möchte es nicht komplett lesen, eigentlich wäre es wert, komplett zu lesen, diese Broschüre, von einer sogenannten Melody Green, die genau darüber spricht, über Klatsch und Tratsch. Und ich möchte nur ein paar Zeilen daraus vorlesen, die, wie ich finde, sehr, sehr deutlich zeigen, dass Klatsch und Tratsch keine Kleinigkeit ist. Und zwar nicht nur das Sprechen, sondern auch das Hören von Klatsch und Tratsch. Aber ich lese kurz. Ich denke, der eigentliche Grund, warum Gott mich etwas über Klatsch weitergeben lässt, liegt darin, dass mir dieses Problem durchaus nicht fremd ist. Ich habe mir nicht nur Klatsch angehört, ich habe ihn auch verbreitet und bin selbst ein Opfer davon geworden. Und glaub mir, alle drei Dinge schmerzen den Herrn in gleicher Weise. Wenn ich etwas weiter erzähle, das ich hätte für mich behalten sollen, rechtfertige ich es gewöhnlich mit den Worten, wir müssen unbedingt für den und den beten, er hat folgendes schwere Problem. Aber dann haben wir normalerweise nicht gebetet, sondern die Sache durchgesprochen. Natürlich war es immer höchst interessant, die neuesten Geschichten über eine Person oder ein Werk zu erfahren. Und wieder habe ich versucht, das zu rechtfertigen, indem ich mir sagte, es ist schließlich wichtig, sich auf dem Laufenden zu halten. Außerdem muss ich wissen, wofür ich beten soll. Das habe ich dann allerdings fast nie getan. Ja, wenn ich so viel Zeit auf meinen Knien verbracht hätte, um mit Gott zu reden, wie ich auf meiner Couch im Gespräch mit Bekannten verbracht habe, wie sehr hätte Gott mich schon verändern können. In der Anfangszeit unserer Arbeit, als unsere Gemeinschaft begann, wurde mir das Problem erstmals bewusst. Ich merkte, dass wir durch die vielen engen Beziehungen, die entstanden, zu einer regelrechten Brutstätte für den Klatsch wurden, wo er sich ausbreiten und alle Beteiligten infizieren konnte. Das machte mich sehr betroffen. So las ich viele Bibelstellen zu dem Thema und hielt einige recht überzeugenden Bibelarbeiten darüber. Aber Gott öffnete meine Augen erst richtig, als ich selbst und unser Werk Opfer von Gerüchten und Übertreibungen wurden, die mich tief verletzten. Ich war erschüttert. Verbitterung stieg in mir auf. Ich verstand nicht, wie Menschen so etwas sagen konnten, aber noch mehr entsetzte mich der Gedanke an die, die solche Informationen anhörten und einfach als Tatsache hinnahmen. Ich flehte Gott an, ihnen Einhalt zu gebieten. Es dauerte dann auch nicht lange, bis Jesus eingriff. Was zeigte er mir nicht alles für Sünde? Aber was meinst du, wessen Sünde es war? Meine eigene. Er erinnerte mich an all die Situationen, in denen ich Gerüchte gehört und weitererzählt habe. Nicht nur über Leute, die ich kannte, sondern auch über viele, denen ich nie begegnet war. Jesus zeigte mir, wie ich Gift in den Leib Christi gestreut und den guten Ruf vieler Menschen zerstört hatte. Damals hatte ich nicht gedacht, dass ich damit jemanden verletzen würde. Jetzt sah ich die Dinge anders. Nun musste ich diesen Schmerz am eigenen Leib erfahren. Es war schrecklich. Jesus zeigte mir auch, dass er selbst mehr als irgendein anderer darunter leidet, wenn seine Leute lieblos miteinander umgehen. Das nur als ein von drei. Ich werde noch kurz zwei weitere Absätze kurz lesen, die darüber sprechen, was ist denn eigentlich Klatsch? Das ist, glaube ich, eine Sache, und diese Frau, die beschreibt es hier in ihrem Zeugnis, dass es in ihrer Gemeinschaft unglaublich viel Gift reingebracht hat. Warum? Weil, hast du schon mal gehört, das eine, das andere. Und was ist Klatsch? Bei unserer Bekehrung zu Jesus geben wir die großen Sünden auf, wie zum Beispiel Lügen, Stehlen, Trinken, Betrügen, Drogenkonsum, unerlaubte sexuelle Beziehungen. Wir beginnen, unsere Zeit mit unseren neuen Freunden zu verbringen, indem wir über unseren Herrn reden, über unser Leben und überhaupt über die Dinge, die um uns herum passieren. Völlig harmlos, denken wir. Doch lasst uns die Sache einmal etwas näher betrachten. Wie oft sind diese Unterhaltungen voll von Urteilen, von Gerüchten, vom Hörensagen? Alles sorgfältig hinter einem christlichen Lächeln versteckt. Wusstest du, dass die Bibel viel über Klatsch spricht? Und zwar nicht als kleine Sünde, wie viele von uns denken. In der Bibel steht, falschen Lügen, Lippen bin ich Feind, Sprüche 8, 13. Gott gebietet uns, du sollst nicht als Verleumder umhergehen unter deinem Volk, 3. Mose 19, 16. Er sagt auch, sie laufen von Haus zu Haus und sind dann nicht nur ohne Rechte beschäftigen, sondern führen auch bei ihrer Geschwätzigkeit und Neugier ungehörige Reden, 1. Timotheus 5, 13. Oder Psalm 101, Vers 5, und den habe ich extra nochmal nachgeguckt, ob es tatsächlich auch so in Psalm drin steht. Hier heißt es, sagt Gott, in Psalm 101, Vers 5, sagt Gott, wer seinen Nächsten heimlich verleumdet, den will ich vernichten. Gott ist der Ansicht, dass geschwätzige Menschen ihn nicht anerkennen, sondern ihren verdorbenen Gedanken verfallen sind. Das ist Klatsch. Und was mir in dieser Broschüre auch neu wurde, es ist nicht nur das Weitererzählen, wie wir so meinen, sondern es ist auch das Hören. Wenn wir gerne Klatsch und das, was halt so getratscht wird, das gerne hören, auch darüber spricht Gottes Wort sehr deutlich. Ich lese das ganz kurz. Und zwar, ich höre doch nur zu, sagen viele uns. Ich rede ja nicht mit, ich bin ja nicht beteiligt, ich höre nur zu. Viele von uns denken, Klatsch, bloß anzuhören sei nicht so schlimm, wie ihn zu verbreiten. Aber das stimmt nicht. Gott sagt, ein Böser hört auf böse Lippen und ein Lügner leiht verderblichen Zungen sein Ohr. Sprüche 17, Vers 4. In 1. Samuel 24, 10 ermahnt David Saul, warum hörst du auf das Geschwätz der Menschen, die sagen, David sucht dein Unglück? Ja, warum hören wir darauf? Und es gibt weitere Verse, die sehr klar darüber sprechen, dass es nicht darum geht, nur mitzumachen, mitzureden, sondern auch zuzuhören, anzuhören. Und auch das ist nicht richtig und Gott wohlgefällig. Ein Vers nur hier aus den Sprüchen hatten wir gesehen. Und unsere Worte, die haben einen großen Einfluss. Und in Jakobus 1, Vers 26 heißt es, vielleicht noch als letzter Vers zu diesem Thema, Jakobus 1, Vers 26 heißt es, so sich jemand unter euch lässt dünken, er diene Gott. Und hält seine Zunge nicht im Zaum, sondern täuscht sein Herz, des Gottesdienst ist eitel. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es, Wenn jemand Gott zu dienen meint, aber seine Zunge nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, so ist sein Gottesdienst wertlos. Sehr klar und sehr deutlich. Deswegen lasst uns da sensibel sein, ob wir bei sowas mitmachen. Es ist schon sehr viel Schaden, es ist schon sehr viel Verletzung dadurch entstanden, weil Leute da mitgemacht haben bei Klatsch und Tratsch. Ein weiterer Punkt ist, wie wir mit unseren Lippen, mit unseren Worten verletzen können, ist Grobheit. Weil grobe Worte sind oft verletzende Worte und ich glaube, dass man sich da nicht sagen sollte, zum Nächsten, na, stell dich ja nicht so an. Ja? Nee, es ist wichtig, da, und diesen Vers hatten wir auch gestern aus Matthäus 11, Vers 29, wo es heißt, wir sollen von Jesus lernen. Was sollen wir von Jesus lernen? Sanftmut. Und das, ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man auch manchmal direkt ist, dass man klar ist, aber wir sollten nicht grob mit unseren Worten sein. Dann ein weiterer Punkt, wie Verletzungen entstehen können, ist durch die Hand, durch Grenzüberschreitung, durch Gewalt. Und physische Gewalt hinterlässt neben körperlichen Narben oft auch seelische Wunden. Das ist hoffentlich uns fremd. Aber es gab Zeiten, und ich habe da an ein Buch gedacht, was bei meinen Eltern im Schrank steht und stand und steht. Und zwar ein Buch, das heißt Vergib mir, Natascha. Es ist eine wahre Begebenheit aus den, ich glaube 50er Jahren, wo im Kommunismus Christen verfolgt wurden. Und dieser Sergei, er beschreibt seine Lebensgeschichte, hat sehr viel Not erlebt und ist irgendwann mal losgezogen mit anderen im Auftrag des Staates, um geheime Hausversammlungen aufzusuchen. Und er hat mit seiner Hand verletzt. Und er kommt irgendwann mal, er schreibt selber in diesem Buch, er kommt irgendwann mal zu dem Glauben, weil er davon beeindruckt war, wie er trotz dieser Verletzung, wie ihm dieses junge Mädchen und auch andere trotzdem zu diesen Gebetsversammlungen gekommen sind. Und er schreibt dann später, ich hatte die Gläubigen in Russland geschlagen und getötet. Ich hatte mehr als 150 geheime Zusammenkünfte der Untergrundkirche überfallen. Ich hatte Bibeln verbrannt. Ich hatte alte Frauen und viele Gläubige verletzt. Und dann sagt er, ich war es nicht wert. Und doch fühlte ich eine innere Ruhe über mich kommen und ich begann mit Gott zu reden und so weiter und so fort. Das heißt, er kommt dann zur Umkehr. Das heißt, auch da gibt es ja auch heute noch Menschen, die Verletzung erleben durch Gewalt. Was sind denn die Ursachen für Verletzungen? Ich glaube, da könnte man auch viel zu sagen. Ich möchte es nur kurz auf drei Punkte beschränken. Und der erste Punkt ist, wie es halt in diesem Vers steht, in Matthäus 18, Vers 15, durch Sünde. Und das ist oft die Ursache, weil wir nicht darüber wachen, weil Sünde in unserem Leben Raum hat und Raum gewinnt, führt das dazu, dass unser Verhalten so ist, dass es für andere verletzend ist. Sünde sollte in unserem Leben keinen Raum haben. Es bildet einen guten Nährboden für gestörte Beziehungen. Ein zweiter Punkt ist das eigene Ich. Ja. Der Stolz, der damit verbundene Stolz geht oft damit einher, dass man schnell andere verletzt. Oder als dritter Punkt, Unwachsamkeit. Jesus sagt, insbesondere bevor es Richtung der Kreuzung ging, sagt er, was ich aber euch sage, das sage ich allen, wachet. Und Wachsamkeit ist extrem wichtig in vielerlei Hinsicht, auch hier. Und ich glaube, Es kann einem ungewollt so schnell passieren, ja, dass man halt durch ein Wort, durch eine Handlung, durch einen Gedanken andere verletzt. Das kann passieren, weil wir unwachsam sind. Und weil das uns nun mal passiert, ist die Frage, wie gehen wir jetzt damit um? Und der zweite, wir kommen zum zweiten Punkt, wo es, der da heißt, wenn ich verletzt wurde. Und der nächste Abschnitt in diesem Vers, Matthäus 18, Vers 15, wo Jesus sagt, so geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Doch glaube ich, dass vor dem Hingehen habe ich noch ein Sternchen eingefügt und zwei Verse aus Matthäus 18 nochmal ergänzt, und zwar 21, 22. Nach dieser Begebenheit fragt Petrus, ich lese es kurz, Matthäus 18, 21, 22, da trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, der gleiche Wortlaut wie vorhin, der an mir sündigt, vergeben? Ist genug siebenmal? Jesus sprach zu ihm, ich sage ja nicht siebenmal, sondern 70-mal sieben. Und damit, wenn ich verletzt wurde, der erste Punkt vergeben, und zwar nicht nur siebenmal. Ich denke, das kann manchmal menschlich gesehen sehr schwer sein, zu sagen, ich zu vergeben. Das kann uns manchmal schwer fallen. Und ich glaube auch nicht, dass es immer einfach ist, je nachdem, was einem halt widerfahren ist. Aber hier steht zu Beginn die Vergebung. Und ich glaube, wie leicht oder auch wie schwer es uns fällt, unserem Nächsten, unserem Bruder zu vergeben, hängt damit zusammen, ob wir eine oberflächliche oder eine tiefe eigene Sündenerkenntnis haben. Versteht ihr, was ich meine? Es hängt ganz stark damit zusammen, wie gut ausgeprägt unsere eigene Sündenerkenntnis ist. Das sagt Jesus in diesem weiteren Kapitel, an diesem Schalksknecht führte er es sehr, sehr gut und sehr deutlich auf. Ja? Er hat ein riesen Schuldenberg, aber er ist dafür irgendwie nicht so empfindsam, weil mit den paar Groschen, aufgrund der er dann seine Nächsten wirkt, warum folgt diese Handlung bei ihm? Weil er nicht erkannt hat, wie viel ihm vergeben wurde. Und die Bibel zeigt uns an, auch wenn es schwer ist, doch zeigt uns die Bibel anhand von Beispielen, dass es möglich ist, Unmögliches zu vergeben. Eines meiner Lieblingsbeispiele, Josef. Was hat Josef eigentlich alles durchgemacht? Von den eigenen Brüdern verkauft, verraten, gehasst. Dann dort in Ägypten ist ihm auch Unrecht widerfahren. Allein, getrennt von der Familie in einem sehr jungen Alter. Und was ich hier bei Josef sehr schön sehe und sehr schön finde und was sehr nachahmenswert ist, ist seine Haltung, als dann der Vater von den 12 Männern verstirbt. Dann bekommen die Brüder Angst, weil rein menschlich gesehen sollten sie es mit der Angst zu tun bekommen. Josef war der zweitmächtigste Mann in Ägypten. Er hätte die ratzfatz aus dem Weg schaffen können, als so der Vater dann weg war. Was sagt Josef? Das letzte Kapitel in 1. Mose heißt es, in 1. Mose 50, Vers 19, Josef sprach zu ihnen, zu seinen Brüdern, zu denen, die sein Leben zu Beginn ruiniert haben. Zu ihnen sagt er, fürchtet euch nicht, denn ich bin unter Gott. Ich bin unter Gott. Selbstverständlich vergebe ich euch. Das war die Haltung, die Josef hatte, mit denen er seinen Brüdern, die an ihm gesündigt haben, mit der Haltung ist er ihnen begegnet. Wir finden in der Bibel auch weitere Menschen, die Unmögliches vergeben haben. Menschen, die Christen waren. Stephanus zum Beispiel. In Apostelgeschichte zum Beispiel. Es war kurz vor seinem Lebensende. Es waren Menschen um ihn, die sein Leben buchstäblich ruiniert und zum Ende gebracht haben. Die Haltung von Stephanus. Er kniete aber nieder und schrie laut: Herr, behalte ihnen diese Sünde nicht. Wir finden es irgendwie beeindruckend. Wie konnte so ein Stephanus seinem Meister so ähnlich sein und sagen: Herr, behalte ihnen diese Sünde nicht. Könnten wir bei einer Christenverfolgung so handeln und so reagieren? Wenn es uns heute schwer fällt, ein unfreundliches Wort zu vergeben. Oder von Jesus selbst, auch das haben wir gestern kurz gehört, und Jesus ist ja unser Meister, unser Vorbild. Jesus wurde von seinen engsten Freunden verraten, für 30 Silberlinge verlassen, die haben ihn hängen lassen und letztendlich von den Menschen, wie sie ihm begegnet sind, tatsächlich auch mit physischer Gewalt. Und Jesus sagt, betet auch und sagt: Herr, behalte ihnen diese Sünde nicht. Es war Vergebung da. Und ich glaube, das prägt unsere Haltung ganz elementar, wenn als erster Schritt, und wir kommen jetzt zum Vers 15, im ersten Schritt eine echte Vergebung da ist. Das heißt nicht, dass man sagen, ja okay, dann hat sich alles erledigt, ich habe vergeben, nee, gehen. Das sagt Jesus nicht. Jetzt kommt der nächste Schritt. Der zweite Punkt heißt, den Verursacher hin und zurechtweisen. Jesus sagt, wenn dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin. Und wir sind nun mal alle etwas unterschiedlich und unser Empfinden ist auch unterschiedlich ausgeprägt. Ja, was für den einen vielleicht noch echt okay ist und kein Thema ist, ist für den nächsten vielleicht bereits eine Verletzung. Und oft kann es sein, dass wir unbewusst verletzen. Und deswegen ist gut und auch wichtig und auch richtig und auch biblisch darauf hinzuweisen, weil wir einfach ein unterschiedliches Empfinden haben. Und ja, deswegen, wenn wir verletzt wurden, durch was auch immer, dann geh hin und weise darauf hin. Warum? Um zu helfen. Das ist einer der Aspekte, um zu helfen dem, der dich verletzt hat. Und ich glaube auch, um weiteren, weil es vielleicht eine Unvorsichtigkeit war, um eigenen Verletzungen vorzubeugen. Trag es nicht mit dir rum, vor allem, wenn es belastend ist. Ich handhabe so, entweder es erledigt sich, dann ist es wirklich erledigt, oder man spricht es persönlich an. Bloß halt, was Jesus hier nicht sagt, nimm es hier auf deine Sammelkarte, ja, alles, was der andere falsch gemacht hat, und dann guck, wie viel du zusammenbekommst. Nee, wir sollen das klären. Und auch hier haben wir eine Verantwortung für den Nächsten. Das ist auch vielleicht so ein bisschen fast schon unmenschlich, ja? Jetzt verletzt uns jemand und jetzt haben wir auch noch eine Verantwortung, darauf hinzuweisen, aus mehreren Gründen. In Galater zum Beispiel gibt es den Vers, Galater 6, Vers 1, wo Paulus schreibt: Liebe Brüder, so ein Mensch etwa von einem Fehler übereilt würde, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, die ihr geistlich seid, und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Es zeigt uns hier auf, wie wir hingehen sollen. Aus diesem Vers geht es hervor, mit einem sanftmütigen Geist, voll Nachsicht und auch in dem Bewusstsein, dass wir auch selber daneben treten können. Und das kann Mut kosten und Überwindung, hinzugehen. Aber hinzugehen und zurechtzuweisen. Aber Jesus zeigt uns diesen Weg auf in diesem Vers. Und wie viele Missverständnisse könnte man aus der Welt räumen mit diesem Vorgehen? Wie viele Missverständnisse könnte man aus der Welt räumen mit diesem Vorgehen, was uns Jesus hier gibt? Wir kommen zum nächsten Punkt, Vertraulichkeit bei der Klärung. Es heißt hier unter vier Augen, und es sind nicht vier Einäugige, sondern es heißt hier in der anderen Übersetzung, geh hin und strafe ihn zwischen dir und ihm allein. Allein. Wie oft wird mit allen darüber gesprochen, aber nicht mit dem Betroffenen? An dieser Stelle zeigt sich die Integrität und der Charakter eines Menschen. Und Jesus zeigt uns hier in diesem Abschnitt eine stufenweise Erweiterung des Personenkreises. Wenn wir an die nächsten Verse gehen, in 16 und 17, da heißt es, wenn er auf dich nicht hört, wenn du allein mit ihm nicht klarkommst, dann nimm zwei, drei andere dazu. Wenn es immer noch nicht funktioniert, dann bring es vor die Gemeinde. Es wäre natürlich dann auch ein größeres Thema. Aber wir machen noch nicht mal oft den ersten Schritt, dass wir persönlich hingehen, wenn wir verletzt wurden. Und wisst ihr was? Wenn wir der Betroffene sind, wenn wir die Person sind, die verletzt hat, oder sich fehlverhalten haben, dann haben wir gegen dieses Vorgehen Diskretion eigentlich nichts. Also lasst uns ebenso dem tun, der uns verletzt hat. Und als letzten Punkt in diesem Kapitel, ich habe es genannt, Bitterkeit oder Barmherzigkeit, wem gibst du Raum? Denn ich hatte es vorhin aufgezeigt und wir hatten es ja vorhin gesehen, es kommt vor. Und ich hatte überlegt, ob ich eine Handzeichenabfrage mache, wer bereits verletzt wurde. Und dachte ich, nee, ich lasse es lieber. Aber ich glaube doch, der ein oder andere weiß, wovon ich spreche. Und ja, es ist an der einen oder anderen Stelle nicht einfach, wenn man verletzt wurde. Und so kann Bitterkeit in unserem Herzen aufkommen. Und das prägt, wie wir damit umgehen, ob Bitterkeit oder Barmherzigkeit in uns Raum hat, das prägt entscheidend unseren Lebenslauf und unseren Wettlauf und ob wir weiterkommen, ob wir vorwärts kommen. Ich glaube, die meisten von euch, wenn ich das richtig überblicke, waren dieses Jahr auch in Kirchberg beim Jugendwochenende und da hatten wir ja das Thema Ursachen, warum du in der Nachfolge nicht vorwärts kommst und zwei Sonntage später hatten wir bei uns im Gottesdienst den Abschnitt aus Hebräer 12 von 12 bis 17 und das Thema war im Glauben sichere Schritte gehen. Also nicht nur was hindert dich, sondern wie machst du sichere Schritte in deinem Glaubensleben? Und da zeigt unser Hebräerbriefschreiber, einer der Punkte, ich gehe nicht auf alle ein, einer der Punkte ist Bitterkeit vermeiden. Bitterkeit vermeiden, sonst droht großer Schaden. Und wisst ihr, das kann jedem passieren, das kann auch mir passieren. Und es ist Gottes Gnade, wenn er uns auf etwas hinweist, was in unserem Herzen aufkeimt. Das hatte ich auch schon. Wo Groll, wo Bitterkeit im Herzen Wurzel schlagen will, weil man über den einen oder anderen, wo man denkt, wie kann man nur so? Wo man, egal auf was auch immer. Und das ist auch meine Beobachtung, die Bitterkeit die Not, die aus Bitterkeit entsteht, zieht oft große Kreise. Oft, wenn, und das beobachte ich auch, wenn Bitterkeit in dem Leben eines Menschen ist, dann wirkt es sich aus auch auf die Menschen um eine Person, die voll mit Bitterkeit ist. Der andere Weg ist die Barmherzigkeit. Barmherzigkeit finden wir gut, solange sie uns gilt. Aber wenn es für den Nächsten die Barmherzigkeit, muss man sich gut überlegen, ob er es verdient hat. Aber wenn wir uns Barmherzigkeit wünschen, weil man kann mal auf der anderen Seite stehen, man kann mal der sein, der verletzt wurde und gleich auch stehen auf der Seite, wo man verletzt hat. Und wenn wir uns dann, wenn wir auf der Seite stehen, die verletzt hat, Und wenn wir uns Barmherzigkeit wünschen, dann lasst uns auch barmherzig sein. Denn es gibt einen kausalen Zusammenhang bei dem Thema Barmherzigkeit. So sagt uns zumindest die Bibel. In der Bergpredigt heißt es, Matthäus 5, Vers 7, selig sind die Barmherzigen. Warum? Denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Die, die barmherzig sind, die werden Barmherzigkeit erlangen. Und andersrum zeigt uns Jakobus auf, was es heißt, wenn man unbarmherzig ist. In Jakobus 2, Vers 13 heißt es, es wird aber ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Das heißt, wenn wir, das ist nicht immer, wie ich bereits sagte, einfach, aber wenn es uns passiert, dass wir, wenn ich verletzt wurde, dann lasst uns da einfach uns an unseren Meister orientieren und auch da barmherzig sein. Denn es kommt vor, dass wir auch mal auf der anderen Seite stehen. Und das ist der nächste Punkt, wenn ich verletzt habe. Ich denke, es wäre gut, wenn wir über die Jahre ein Gespür entwickeln für Menschen um uns herum. Wenn wir vielleicht durch ein Wort, durch eine Handlung oder was auch immer irgendwie nicht recht getan haben. Und ich glaube, es wäre gut, wenn wir öfters fragen, ist was? Ja, zu sagen, hey, ist irgendetwas? Ich empfinde eine Unstimmigkeit. Aber wenn es unbewusst ist oder es uns nicht auffällt und jemand auf uns zukommt, dann heißt es, auf ihn zu hören. Und der erste Punkt ist Annahme von Korrektur. Wenn ich verletzt habe und jemand auf mich zukommt, sagt, hey, das fand ich nicht in Ordnung, und gibt die entsprechende Situation wieder. Annahme von Korrektur, zuhören und ausreden lassen, hatte ich mir als erstes aufgeschrieben. Zuhören und ausreden lassen, denn meistens haben wir ja eine Begründung, warum wir so und so gehandelt haben. Deswegen im ersten Schritt zuhören und ausreden lassen. Dann ist wichtig, die Bereitschaft, sich etwas sagen zu lassen. Grundsätzlich lieben wir das nicht so, sollten wir aber. Wir sollten uns gerne etwas sagen lassen. Ich lese euch drei Verse aus den Sprüchen, die das sehr klar unterstreichen. Der erste in Sprüche 1, Vers 5, wo es heißt, wer weise ist, der hört zu und bessert sich, und wer verständig ist, der lässt sich raten, etwas mit Weisheit zu tun. Und das sehen wir auch im nächsten Vers, Sprüche 12, Vers 1. Das heißt, es, wer sich gern lässt strafen, der wird klug werden, wer aber ungestraft sein will, der bleibt ein Narr. Sehr klar und sehr deutlich. Wenn du dir grundsätzlich nichts sagen lassen willst, dann sagt hier Gottes Wort, wer ungestraft sein will, der bleibt ein Narr. Und als letztes noch Sprüche 13, Vers 18, darin den zweiten Teilvers, da geht es nochmal weiter, was daraus folgt, wenn wir uns gerne hinweisen lassen, wenn wir uns gerne zurechtweisen lassen. Dann heißt es hier, Sprüche 13, Vers 18, wer sich gerne strafen lässt, wird zu Ehren kommen. Deswegen, das ist eine Haltung, egal ob wir jung oder auch etwas älter sind, ich glaube, diese Haltung, sich auch mal was sagen zu lassen, die schadet keinem, nein, im Gegenteil. Das kann von unglaublich großem Nutzen und Gewinn sein, wenn wir gerne sagen, ja, ich möchte die Korrektur annehmen und auch eingestehen, dass man daneben lag, wenn wir hingewiesen werden. Dann geht es weiter. Wenn ich dann darauf hingewiesen werde, dann sollte ich auch um Vergebung bitten. Ja, und dafür braucht es Demut und Charakter, umzukehren und zu sagen, es tut mir leid. Doch die Überwindung lohnt sich. Und wichtig ist dabei, dass es echt ist. Also kein so oberflächliches Sorry, Ja, es geht uns so Englisch so leicht über die Lippen. So, oh, sorry da und sorry da, ja, sorry. Nee, es muss echt sein, wenn wir sagen, oh, es tut mir leid. Ich möchte um Entschuldigung bitten. Und dazu sind wir auch aufgefordert, ne? Auch in der Bergpredigt, wo Jesus das uns aufzeigt, dass wir nicht unseren Gottesdienst einfach weitermachen und hier in diesem Bild, was Jesus Matthäus 5 beschreibt, die Gabe auf dem Altar weiter opfern. Jesus sagt, Matthäus 5, 24, so lass all da vor dem Altar deine Gabe, lass und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und alsdann komm und opfere deine Gabe. Versöhne dich. Und wenn Versöhnung stattgefunden hat, dann ist wichtig, daraus zu lernen und es besser zu machen. Denn am besten macht man einen Fehler nur einmal, zumindest sollte das unser Ziel sein. Und wir haben bei uns auf der Arbeit so eine Fehlerkultur, die unser Direktor auch stark prägt, wo er sagt, ja, es kann passieren, dass man mal einen Fehler macht, aber wenn es zum zweiten Mal passiert, dann wird er ungemütlich. Und ich glaube, diesen Anspruch sollten wir an uns haben. Ja, es passiert, aber wir sollten uns vornehmen, es daraus zu lernen und es besser zu machen. Und mit der Zeit sollte daraus Erfahrung und auch Lebensreife entstehen. Ja, dann weiß man, wie der eine oder andere halt zu handhaben ist. Was ich jetzt hier an der Stelle vielleicht nicht gesagt habe, an manchen Stellen sollten vielleicht auch nicht so empfindlich sein, aber der eine oder andere ist halt nun mal so. Dann ist halt wichtig, damit lernen umzugehen. Und genau, dass man daraus lernt und es besser macht in Zukunft. Und wenn wir diesen Weg gehen, den uns hier Jesus aufzeigt, wenn wir das ernst nehmen, wenn wir sagen, ja, okay, theoretisch hört sich's gut an, sollte man machen, ne? Man sollte halt, wenn jemand an mir sündigt, dann sollte ich hingehen, unter vier Augen sprechen, dann sollten wir versuchen, da eine Klärung herbeizuführen. Wenn wir diesen Weg gehen, wenn wir den Weg ernst nehmen, dann kann daraus Gewinn entstehen. Der nächste und letzte Punkt, aus Not wird Gewinn. Denn es heißt hier, und dieses schöne Wort, gewonnen, hört er dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Das heißt, dieser ganze Klärungsprozess hat nicht das Ziel und die Zielsetzung, dem anderen mal so richtig eins reinzudonnern. Vielleicht muss man an der einen oder anderen Stelle klar sein, aber wichtig ist, das Ziel ist zu gewinnen. Und das ist das Ziel dieses Klärungsprozesses, den uns Jesus aufzeigt. Und wir können das an ganz unterschiedlichen Stellen sehen, wo Menschen für Zerbruch sorgen, wenn Heilung stattfindet, wie viel Kraft darin liegt. Der erste Punkt ist die Kraft geheilter Beziehungen. Ich finde, das sieht man unter anderem bei den Jüngern sehr schön, wie sie vorher, naja, jeder hat halt nach sich geguckt, ne? Die waren mit Jesus zusammen unterwegs und die haben darüber debattiert, wer der Größte ist. Oder die Mutter von Jakobus und Johannes dachte, naja, Vorsorge ist wichtig und hat gesagt, naja, es wäre gut, wenn meine Söhne zu Rechten, zu Linken bei dir sitzen. Und die anderen waren unwillig und unmutig darüber. Und wir sehen, wie die Jünger in Apostelgeschichte, wie diese Beziehungen sich geändert haben und welche Kraft darin lag, dass ihre Beziehungen geheilt wurden, dass sie vereint waren. Denn es heißt in der Apostelgeschichte immer wieder, sie waren einmütig zusammen. Da hat nicht jemand gesagt, naja, Petrus aufgeregt und gesagt, ich bin Petrus, jetzt setzt euch mal hin und dann läuft es, wie ich euch sage. Nee, es war irgendwie eine Einmütigkeit da. Und ich habe gedacht, weil wir eigentlich alle aus christlichen und gläubigen Familien und Gemeinden kommen, ich habe gedacht, wie viel Kraft hätten christliche Gemeinschaften, wenn Beziehungen geklärt wären? Wenn man nicht alles ist gut spielen muss, weil man gelernt hat, mit Verletzungen umzugehen, und zwar von beiden Seiten. Von beiden Seiten. Man steht mal auf der einen, mal auf der anderen Seite. Ja, ich glaube, das hat sehr viel Kraft, wenn Beziehungen geheilt werden. Oder der nächste Punkt, christliche Reife in und durch Verletzungen. Denn auch wenn wir sie uns nicht wünschen, schwierige Umstände dienen sehr, sehr oft unserem Wachstum, auch wenn wir sie nicht wollen. Und ich denke, die Frage, ich hoffe, das hat sich hier herausgestellt, die Frage ist nicht, ob uns Verletzungen begegnen, sondern wie wir damit umgehen und wie wir darin handeln. Und wie wichtig es ist, hier mit Nachsicht und Vergebung zu agieren, weil uns vergeben wurde. Und ich hatte es vorhin gesagt, in diesem Vers und in diesem Abschnitt spricht Jesus vom Bruder. Von den Feinden haben wir noch gar nicht angefangen. Und auch darüber spricht Jesus, wäre ein Thema für sich. Und das ganze Thema mit zum Teil, wie Jesus sagt dem Petrus, ne, wenn jemand an dir sündigt, nicht nur 7-mal vergeben. Ne, das zeigt mir und uns sehr, sehr deutlich die Abhängigkeit von Gottes Gnade. Und zwar Gottes Gnade empfangen und weitergeben. Wisst ihr, wir können noch nicht mal die kleinste Hürde der Vergebung überspringen, wenn Gott uns nicht gnädig ist. In uns haben wir es nicht, was uns befähigt, hier christlich zu handeln. Aber, und das ist das Schöne und das ist das Privileg als Gotteskinder, wir dürfen es empfangen. Und zwar die Gnade und das gnadenreiche Handeln. Das ist etwas, was ich uns wünsche, wenn wir dann wieder in den Alltag gehen, dass wir an dieser Stelle Jesu Worte Folge leisten. Das hilft uns ungemein, wenn wir in unserem Wettlauf siegreich sein wollen. Und zwar von beiden Seiten mit dem Thema biblisch umzugehen. Das ist mein Wunsch für mich und für euch. Amen.